Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute freue ich mich ganz besonders über unseren Gast. Es ist Herr Professor Dr. Sebastian Schlund. Er wird heute unser Gesprächspartner im Care in Action Podcast sein. Herzlich willkommen, Sebastian, bei Care. Ganz kurz zu seiner Vorstellung. Er ist seit Dezember 2023 Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research GmbH, Professor für Industrial Engineering an der TU Wien und Vizepräsident der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik. Er hat zahlreiche Projekte geleitet, die Unternehmen helfen, unter anderem ressourcenschonend zu produzieren. Er ist in seiner Funktion Autor von über 100 Publikationen und da gäbe es noch viel zu sagen, aber über das sprechen wir jetzt lieber ganz direkt mit ihm. Und meine Einstiegsfrage, die ist nicht immer gleich, aber natürlich interessiert uns das, die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich meine, das ist ja auch eines der Top-Themen, das heute in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Und du beschäftigst dich ja im Rahmen deiner Funktionen schon sehr lange damit. Wie hat das bei dir begonnen, überhaupt das Interesse für dieses Themengebiet? Und wie gehst du jetzt damit um, dass es wirklich in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist?
Ja, im Wesentlichen beschäftige ich mich mit Produktion, insbesondere mit industrieller Produktion und habe dort auch eben Doktorat und vor allem nach dem Doktorat viel gemacht an einem Fraunhofer-Institut in Deutschland, dem IAO. Und dort haben wir probiert und hoffentlich auch erfolgreich probiert, industrielle Prozesse zu verbessern und Innovationen in die Industrie zu bekommen. Und das war so um 2009, 2010. Und da ging es eigentlich los mit dem Überthema Industrie 4.0, hieß es damals. Das war die digitale Vernetzung von Produktionsprozessen, von Objekten in der Produktion und von Services dann auf dieser Basis. Und das war spätestens seit dem Zeitpunkt, vielleicht schon vorher, eines der großen Innovationsthemen in der Industrie. Damals war es ein bisschen mehr Hype und Überschrift. Heute ist es in vielen Unternehmen angekommen und in der Umsetzung, was mich sehr freut. Und insofern sind wir darin bestätigt, dass Digitalisierung als Querschnittsinnovation viele Bereiche verbessert, insbesondere auch die Produktion. Und zum Thema Nachhaltigkeit bin ich auch über meinen Arbeitgeber gekommen. Das Institut, das IAO, ist mal gegründet worden als arbeitswissenschaftliches Institut. Und insofern bin ich auf der einen Hälfte Ingenieur, auf der anderen Hälfte bin ich Arbeitswissenschaftler. Und da ist mir ein großes Anliegen, Arbeitssysteme, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie sich an den Menschen anpassen und nicht unbedingt andersrum. Übrigens eine Forderung, die schon seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts in der Arbeitswissenschaft steht, noch nie so richtig erfüllt wurde. Aber heute mit den Technologien, die wir haben, gerade aus der Digitalisierung, kann man das Thema tatsächlich lösen. Und das probieren wir auch in vielen Projekten in der Forschung und mit der Industrie zusammen. Und da sind wir dann schon bei der Nachhaltigkeit angekommen. Jetzt ist, sag mal, der soziale Teil der Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze, nur ein Teilaspekt, ein zweiter großer Hebel, der uns jetzt die letzten Jahre auch massiv beschäftigt, ist das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcen, Produkte, die im Umlauf sind, die wir schon mal hergestellt haben, A, viel länger zu nutzen und B, es so zu gestalten und zu nutzen, dass wir sie nicht wieder in sehr energieintensive Recyclingprozesse zurückführen oder im schlimmsten Fall irgendwo als Landfill verklappen. Und das Ganze immer wieder neu, mit viel Energie, mit vielen Ressourcen dann neu machen.
In dem ersten Statement war praktisch schon alles drin, was ich in dem Podcast ansprechen wollte. Deshalb gehe ich nochmal zu zwei Themen zurück. Also mal ganz zu den Basics. Das Fraunhofer-Institut ist sehr, sehr bekannt. Ich bin jetzt nicht sicher, wenn ich hier jetzt rausgehe, und wir sind hier in einem Innenstadtbezirk, ob dann alle Leute erklären können, was das Fraunhofer-Institut eigentlich macht. Also ganz einfach gesagt würde ich sagen, es ist das Institut, wo sich die Wirtschaft mit der angewandten Forschung trifft und also wirklich eine extrem enge Zusammenarbeit wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Implementierung in der Wirtschaft stattfindet. Würdest du das so, ist das eine leinhafte Erklärung, die ungefähr passt?
Das ist eine sehr, sehr gute und vor allem kurze Erklärung. Das kann ich komplett unterstreichen. Also wir machen angewandte Forschung, das ist der eine Punkt, und wir machen Forschung für die Wirtschaft, gerade auch für die Industrie. Das ist ja lange wettbewerbsfähig, auch in Europa und vor allem auch in Österreich bleibt.
Weil es ja auch, und das ist vielleicht ein Thema in dem Zusammenhang, es ist ja gerade spannend, dass obwohl Österreich, und wir sind ja beim Uni-Ranking jetzt nach vorne gerutscht, und wir haben ja also wirklich ausgezeichnete Universitäten, die auch wirklich in vielen Bereichen ausgezeichnete Grundlagenforschung machen, trotzdem ist in Österreich eine gewisse Wissenschaftsskepsis nicht erst seit Covid, aber da ist es auch in die Breite gegangen, durchaus vorhanden, und das sieht man auch in anderen europäischen Ländern. Und der zweite Aspekt aus dem Eingangsstatement, den ich aufgreifen möchte, also das gibt's ja alles schon lang, bevor es in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Also die Idee seit den 1950er Jahren, also weit bevor wir beide geboren wurden, wurde schon diskutiert, dass die Arbeitsplätze für die Menschen sein sollten und nicht, dass der Mensch sich nur an den Arbeitsplatz und einen höheren Grad an Automatisierung anpasst. Ist das jetzt nicht besonders aktuell, gerade in unseren Breiten, wo wir doch ein demografisches Problem haben, dass eigentlich weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, dass es nicht nur in Österreich, sondern fast weltweit, kann man sagen, einen Trend gibt, dass man diskutiert, dass wir eher weniger arbeiten wollen als mehr. Ist es da nicht noch viel, viel brennender, das Problem, dass wir auch Arbeitsplätze schaffen müssen, wo eine ältere Bevölkerung auch wirklich noch leistungsfähig viele Jahre arbeiten kann? Weil sonst diskutieren wir eigentlich auf politischer Ebene oder auch auf gesellschaftlicher Ebene Dinge, die es einfach nicht spielen wird aufgrund der Umstände.
Ja, das waren ja zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an zum Thema Wissenschaftssystem. Österreich hat fantastische Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftseinrichtungen. Also das ist ein großartiges Land. Und ich glaube, ich kann das vielleicht sogar ein bisschen besser beurteilen, weil ich ja kein gebürtiger Österreicher bin und das erst seit 8 Jahren kenne. Aber es ist ein großartiges Ökosystem. Und das ist, glaube ich, auch der Ankerpunkt, an dem wir noch viel, viel stärker werden müssen, dass wir Wissenschaft tatsächlich als Ökosystem verstehen. Von der Grundlagenforschung, also von Kolleginnen und Kollegen, die Quantenverschränkung machen und ähnliche Sachen, also in unterschiedlichen Domänen bis hin zur Anwendung der Forschungsergebnisse dann entweder in der Industrie oder auch in der Lebenswirklichkeit, dass diese Kette durchgängig gedacht wird. Und da brauchst du unterschiedliche Akteure, da brauchst du grundlagenorientierte Forschungsinstitutionen, die Unis natürlich, aber auch Institutionen angewandter Forschung, wie Fraunhofer eine ist, Fachhochschulen, auch für den, ich sag mal, sehr angewandten Bedarf dazu und natürlich auch eine Offenheit zum einen der Unternehmen als auch der Bevölkerung für Innovation, für neue Forschungsergebnisse. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann verstärkt sich dieser Mechanismus ein Stück weit. Das ist ja das, was wir erleben auch mit Initiativen aktuell, vielleicht wie dem KI-Mobil, wo wir KI Anwendungsfälle in die Unternehmen bringen, wortwörtlich mit einem Bus direkt in den industriellen Shopfloor, also in die Fabrik und uns der Diskussion stellen, wie künstliche Intelligenz beispielsweise Arbeitsplätze verändert, mit allen Chancen und mit allen Risiken. Das braucht's, glaube ich, und da sind wir alle als Akteure aus der Wissenschaft auch gefordert, das zu machen und das gemeinsam zu machen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel gegen auch diese Wissenschaftsskepsis. Wenn die Sachen angekommen sind, beschwert sich keiner über Innovation. Also wir sind alle froh, irgendwie ein Mobiltelefon zu haben. Wir sind alle froh, eine vernünftige Diagnose zu bekommen vom Arzt. Wir sind alle froh, in Wien alle 2 Minuten mit der U-Bahn irgendwo zu fahren. Und Grund dafür sind Innovationen. Zum zweiten Thema, zum Thema Arbeitswissenschaft, diese Definition gibt es sogar seit 1850, also 1857, noch 100 Jahre länger. Und die ist natürlich heute besonders relevant. Wir haben ja in Mitteleuropa die Situation, dass diese Demografiepyramide ja gar nicht mehr existiert, sondern dass die Form einer Urne hat nicht mehr aliquot jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die in Pension gehen, ersetzt werden können durch die Menschen, die ins arbeitsfähige Alter kommen. Ja, und das Problem daran ist, das können wir auch nicht so ohne weiteres ändern, weil wir wissen ja schon, welche Personen geboren sind in Österreich. Und klar kann man da politisch agieren, Aber auch das geht, glaube ich, auch nur in sehr, sehr engen Grenzen. Ja, so Sachen wie Anhebung des Pensionsalters, Incentivierung von mehr Stunden, die man arbeitet, von Personengruppen, die weniger aktiv sind auf dem Arbeitsmarkt, Migrationsthemen, haben wir, glaube ich, kennengelernt über die letzten 10 Jahre, dass diese Stellhebel nur begrenzt möglich sind. Also müssen wir an der Arbeit selber was tun. Und dann kann man sagen, okay, Deindustrialisierung ist eine Möglichkeit. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Arbeitsplätze in Österreich. Da denke ich allerdings, dass damit dann auch unser Wohlstand flöten geht und wir das dann in 5 bis 10 Jahren massiv spüren werden. Andersrum, wenn wir halt die Arbeitsplätze weiter haben wollen, auch mit einer industriellen Basis, dann müssen wir schauen, dass diese Arbeitsplätze attraktiver werden. Das sind sie aktuell nicht in der Produktion. Corona hat das verstärkt. Im Bürobereich, im Bereich der Wissensarbeit sind wir viel flexibler geworden oder haben wir viel mehr Möglichkeiten. Die haben wir beispielsweise in der Produktion oder bei anderen Tätigkeiten im direkten Kontakt mit irgendwelchen Produkten in der Instandhaltung, Service, in ähnlichen Sachen nicht. Da müssen wir an der ganzen Organisation arbeiten und die Technologie dafür ist da inzwischen und das Ganze sollten wir umsetzen, damit mehr Leute arbeiten können, damit die Arbeitsplätze attraktiv sind und damit beispielsweise auch Menschen mit Beeinträchtigung viel schneller eingeschult, eingelernt werden können, dass sie produktiv arbeiten können. Die meisten wollen das auch und finden das eh toll. Als Arbeit hat ja auch immer eine sehr lebensbestätigende Wirkung, aber auch, dass man viel mehr Arbeitsplätze zugänglich macht für beispielsweise Teilzeit oder sehr flexibles Arbeiten. Auch in der Produktion, auch in Bereichen, die nicht nur Wissensarbeit sind.
Da passt wahrscheinlich, dass ich den IMS-Chef Kopf zitiere, weil es wird im allgemeinen Gebrauch immer so getan, wie na, die Flexibilität am Arbeitsmarkt gilt eh für alle. In Wirklichkeit gilt sie für 40% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, nämlich genau für diejenigen, die eben in so einem Bereich arbeiten, wo das überhaupt möglich ist, weil es gibt auch viele qualifizierte Bereiche, da ist es nicht möglich. Ich kann nicht eine Apotheke haben und dann sagen, ich mach das alles von zu Hause. Ja? Jetzt einmal abgesehen von ganzen Flugpersonal, Straßenbahnfahrerinnen und Fahrern. Also es wird lang, in der Debatte steht oft so da, wir sind alle wahnsinnig flexibel geworden, de facto betrifft 40%. Und das ist natürlich etwas, was gar nicht für alle Bereiche zur Anwendung kommen kann. Jetzt fragen sich vielleicht meine Zuhörerinnen, was hat das alles mit Care zu tun? Ich werde jetzt eine kleine Brücke schlagen, denn auch Care arbeitet weltweit mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen. Gerade was den Bereich der Digitalisierung betrifft. Und für uns ist also ein ganz großes Thema. Es sind zwei Stränge. Der eine Strang ist, wie digitalisieren wir Care als Organisation intern? Und der zweite Strang ist, der wahnsinnig herausfordernd ist, wie schaffen wir Zugänglichkeit und wie verkleinern wir den Digital Gap in den über 90 Ländern und den armutsbetroffenen Regionen, in denen wir arbeiten. Das ist so das, womit alle großen Organisationen im Moment kämpfen. Bleiben wir vielleicht eine Minute beim internen Teil. Sebastian hat ja schon angesprochen, die Innovation kommt dann an, wenn man den Leuten zeigt, was es unmittelbar für sie tun kann, wenn man sie einbezieht und wenn man ihnen quasi die Angst nimmt vor den neuen Tools. Weil ich habe schon gesehen, dass also Menschen, die wirklich Angst haben, ersetzt zu werden, da jetzt nicht so wahnsinnig großes Interesse haben und sagen, ja, ich kann das eh auch ohne dem Ganzen, ich mache das eh selber sehr gut, weil auch Sebastian Schlund hat gesagt, wenn wir dem Gedankenstrom folgen, dass wir wirklich alle kollektiv weniger arbeiten werden, dann können wir uns möglicherweise darauf einstellen oder ziemlich sicher, dass unser für viele doch sehr hohes Wohlstandslevel möglicherweise innerhalb der nächsten Dekade massiv sinken könnte. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Das heißt, bei Care intern geht es darum, dass wir Mitarbeitern diese sehr modernen Tools, und ich sage jetzt nicht, dass jeder ein bisschen mit ChatGPT herumtut und das ist dann die Implementierung von KI, sondern wir haben eine Partnerfirma, die das mit uns macht, Die Leute sind geschult. Wir müssen dem europäischen Gesetzeswerk, dem EU-AI-Act folgen, dass das alles schön nachgewiesen ist. Und wir wollen niemanden zurücklassen. Und wir wollen versuchen, in diesen schwierigen Zeiten, und jetzt kommen wir auf die schwierigen Zeiten, die uns ja wahrscheinlich in unseren Institutionen beide betreffen, die neuen Tools zur Anwendung bringen, ja, niemand verschrecken, keine Angst erzeugen, aber sagen, wir wollen so viel Wachstum wie möglich oder zumindest das Halten des hohen Niveaus wie möglich mit der gleichen Anzahl an Personen durch den Einsatz von KI schaffen. Ja. Jetzt würde ich gern wissen, wie geht's ihr als Forschungsinstitution mit diesen volatilen Zeiten um? Ist das vielleicht sogar gut? Weil bei uns ist es so, wir haben wesentlich mehr, wenn man jetzt was CARE macht, ist Katastrophenhilfe, große Hilfsprojekte weltweit. Und ich kann wirklich sagen, wir hätten wesentlich mehr Aufträge, als wir bedienen können, weil die Ressourcen einfach sich gerade weltweit verknappen. Hat mit dem Niedergang von USAID und dem Richtungswechsel in den Vereinigten Staaten zu tun. Aber nicht nur. Alle Geldgeber stehen auf der Bremse. Und da ist es natürlich dann auch sehr herausfordernd, Führungskraft zu sein, aber auch für das Team ist diese Situation herausfordernd. Wie geht's Fraunhofer damit? Betrifft euch das? Und wenn ja, wie?
Ich glaube, die beiden Organisationen, CARE und Fraunhofer, die sind in der Art sehr ähnlich, als dass uns beiden aus unterschiedlichen Gründen in den nächsten Jahren die Arbeit nicht ausgehen wird. Einmal im Sinne von Innovationen. Also Innovationen wird es in Zukunft geben. Wenn man sich Fraunhofer anschaut, dann sind die Innovationsthemen, die wir vor 10 Jahren gemacht haben oder die Fraunhofer Gesellschaft vor 30 Jahren, andere als wir jetzt machen und mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit andere, als wir in 3, 5, 10 Jahren machen. Die Leute, die bei uns arbeiten, sind in der Regel ja Uni-Absolventinnen und Absolventen, mittlerweile aus ganz unterschiedlichen Bereichen dazu, die ja Interesse haben, an dieser Schnittstelle zwischen Forschung und zwischen Wirtschaft zu arbeiten, die gleichzeitig irgendwie die Tasten ganz links auf dem Klavier bedienen wollen und können, ein wissenschaftliches, hochwertiges Paper zu schreiben und methodisch sauber zu forschen und auf der anderen Seite ganz rechts auf dem Klavier irgendwo am Vorstand, einer Vorständin, einem Industrieunternehmen zu erklären, warum er jetzt dieses Projekt braucht und was das für einen Sinn hat. Um das Ganze zu machen, ist es auch wichtig, dass man gerade Routinearbeiten oder Tätigkeiten, die man irgendwo unterstützt bekommt und automatisiert bekommt, dass man die auch automatisiert. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren, also gerade auch beim Paper-Schreiben. Gibt es auch eine dunkle Seite in Richtung Wissenschaftlerunredlichkeit. Das machen wir Gott sei Dank nicht, aber auch bei der Vorbereitung eines Papers zum Beispiel kann man sehr, sehr viel KI einsetzen. Und dann sind unsere Projekte ganz, ganz stark in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit unterwegs. Und das ist beides aktuell auch sehr, sehr sinnstiftend. Deswegen mache ich mir ja jetzt wenig Sorgen in Summe, dass wir zu wenig Leute bekommen und dass uns die Arbeit ausgeht.
Wenn also ich das Gegenteil, anschaue, das Gegenteil von der Forschung im Elfenbeinturm, oder?
Ja, ich denke schon. Also das darfst du nicht mich fragen, sondern vielleicht an unsere Partner und unsere Kunden. Aber ich glaube schon, dass wir ein sehr, sehr gutes Ohr, sagen wir, am Puls der Industrie haben. Und ich bin aber auch ein großer Befürworter des einen oder anderen Elfenbeinturms, weil auch dafür gibt's Forschung, auch angewandte Forschung, dass man auch die Freiheit hat und den Mut, mal ein paar spinnerte Sachen, ein Stücke weiterzudenken, die vielleicht der eine oder die andere, die jetzt im täglichen Geschäft sind, nicht sehen. Das behalte ich uns auch vor und das müssen wir auch abliefern als Forschungseinrichtung.
Wo auch spannende Dinge entstehen können, oder? Die man vielleicht gar nicht erkennen kann vorher.
Einige unserer tollsten Projekte oder schönsten Projekte kommen aus solchen Sachen. Gehört natürlich auch immer jemand dazu, der das dann Ganze fördert, beziehungsweise oder als industrielle Auftragsforschung das Risiko eingeht. Klar, ist aber dann gleichzeitig auch ein bisschen der Realitätscheck, ob wir jetzt irgendwo uns im luftleeren Raum befinden oder ob das wirklich eine Relevanz dann haben kann in der Zukunft.
Und wenn du CARE anschaust,
Ja, wenn ich mir Care anschaue, dann gilt auch da, glaube ich, die Aussage, die Arbeit wird nicht ausgehen aus ganz anderen Hintergründen und die sind nicht angenehm. Na klar, also Katastrophen haben wir und ich glaube auch, es gibt genügend Belege, dass in bestimmten Bereichen die Katastrophen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen haben und das auch wahrscheinlich so weitergehen wird. Und ich glaube, das ist das ureigenste Ziel von uns allen als Menschheit, bei Leuten beizustehen, denen es schlecht geht, Leuten beizustehen, die irgendwo von der Katastrophe betroffen werden. Und wie gesagt, also da kann man auch viel, viel machen. Da hilft Digitalisierung sowohl bei der Lageanalyse, glaube ich, da ist auch, glaube ich, noch viel Potenzial, Informationen aufzunehmen und schnell so zusammenzubauen, dass die Helferinnen und Helfer vor Ort besser agieren können, dass die Leute, die vielleicht nicht vor Ort sind, das Ganze besser planen können, besser steuern können und auch, sag mal, man die ganze Logistik optimiert bekommt. Das ist ja auch ein Thema, was wir forschungsmäßig machen, jetzt nicht in der Katastrophenhilfe, aber für industrielle Prozesse. Und der Logistikbereich ist A, einer, wo Digitalisierung viel hilft, aktuell und in Zukunft noch mehr, und B, einer, der in der Regel mal sehr ressourcenintensiv ist, ja, sowohl was das Thema Transport, Mobilität angeht, als auch so mal die Güter, die dann transportiert werden. Das ist, glaube ich, eine gute Parallele auch zum Thema Katastrophenschutz.
Also de facto wird das ja nicht nur von UN-Organisationen, CARE ist übrigens eine Partnerorganisation auch der Vereinten Nationen und wie das halt viele andere große Organisationen auch sind. Und es ist ganz wichtig bei den Wetterfrühwarnsystemen, die es also auf der ganzen Welt gibt, die jetzt viel besser miteinander vernetzt werden können. Wir schauen weniger nur mehr in die Vergangenheit, sondern man kann viel mehr jetzt schon ein bisschen mehr in die Zukunft mit viel höheren Wahrscheinlichkeiten schauen, dank der modernen Technologien. Drohnen kommen ja, die haben ja ein ganz schlechtes Image aufgrund der kriegerischen Prominenz, die Drohnen erlangen als Kampfgeräte, aber Drohnen werden auch in Friedensmissionen viel eingesetzt. Man kann damit zum Beispiel sich anschauen, ist der ganze Müll entsorgt in einem riesigen Flüchtlingslager, gibt es irgendwo Probleme, es werden Fotos von Katastrophen viel schneller gemacht. Man kann die Lage in einer Überschwemmung, zum Beispiel in Mosambik, bei der letzten Überschwemmung war CARE die erste Organisation, die Bilder geliefert hat, weil wir zufällig einen Fotografen, der mit einer Drohne ausgestattet war, vor Ort hatten und Bilder liefern konnten. Also die Methoden kommen schon alle zur Anwendung. Ich habe vorgestern ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen vom World Food Programm. CARE und das World Food Programm kooperieren in der Ukraine. Und da kommt zum Beispiel Blockchain-Technologie zur Anwendung, um zu vermeiden, dass Menschen jetzt dreimal gehen und sich ihre Ration abholen. Jetzt kann man sagen, na, wenn sie es brauchen, ist es eh egal, aber eigentlich nicht, weil wir arbeiten alle mit großen Steuergeldbeträgen und müssen natürlich nachweisen, dass wirklich die extrem betroffen sind und dass alle was kriegen und nicht also immer nur einer. Das war schon eine große Challenge, wie vor 80 Jahren. Ich weiß nicht, ob du das weißt, weil die Care-Pakete, die meisten sind in Österreich verteilt worden. Jeder siebte Österreicherin oder Österreicher vor 80 Jahren hat ein Care-Paket bekommen. Und da war es auch schon die Herausforderung, dass nicht immer die gleichen eins kriegen und dass man wirklich in die Breite geht mit der Basishilfe. Und da kommen diese Technologien schon alle zur Anwendung. Und da arbeiten wir, also CARE USA hat eine große Kooperation mit dem MIT in Boston und mit großen Institutionen auf der ganzen Welt. Wir hatten schon immer wieder mit der BOKU zu tun, auch mit der Uni Wien. Also die Berührungspunkte sind also vielfältig, weil CARE ja nicht selber eine Forschungseinrichtung ist, sondern wir auch angewandte Methoden brauchen, wie wir Erkenntnisse zum Nutzen der Menschheit einem möglichst großen Teil zur Verfügung stellen. Und du weißt ja vielleicht, dass CARE einen großen Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen hat. Und in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich meine, du bist an der TU Professor und die MINT-Berufe ist ja etwas, was in Österreich zwar besser wird, dass da Mädchen und Frauen hindrängen, aber es ist noch nicht so wahnsinnig berauschend. Also ich habe mir angeschaut, An österreichischen Unis haben wir derzeit 37% Frauenanteil bei den MINT-Fächern und an den FHs 25%. Ich glaube, ich kann voraussetzen, dass alle wissen, was die MINT-Fächer sind. Ich sage es trotzdem, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also alle technischen, naturwissenschaftlichen Berufe. Jetzt bist du an der TU. Wie ist das dort? Bist du zufrieden? Steigt der Anteil Absolventinnen dann auch engagiert? Weil oft gibt es ja, ich glaube, gesamt gesehen machen viel mehr Frauen derzeit als Männer einen Uni-Abschluss. Aber wenn man dann in die Karrieren schaut und in die Berufstätigkeit, dreht sich dann wieder um.
Ja, also zufrieden bin ich nicht. Ich bin mit wenigen Sachen zufrieden, sonst wäre ich, glaube ich, auch im falschen Beruf, auch mit dem Thema ist. Und wie du hier richtig sagst, also an der Technischen Universität ist der Anteil männlicher Studierender und Absolventen wesentlich höher als weiblicher. Bei uns wird es sogar noch ein bisschen versteckt, dadurch, dass wir beispielsweise auch eine Architektur haben. Mhm. Dazu, wenn man jetzt in die Kernfächer reinschaut, was weiß ich, Maschinenbau in der Fakultät bin ich zu Hause oder Elektrotechnik, dann ist der Anteil der jungen Frauen, die das Studium beginnen und beenden, eher so 15-20%.
Woran liegt es? Hast du eine Theorie? Weil das Interesse für Dinge wird ja schon im Kindesalter gelegt, letztendlich, oder?
Ja, also glaube ich auch. Ich habe ja auch zwei Kinder, zwei Jungs allerdings, aber glaube, die Entwicklung kann man da auch ein bisschen sehen. Die sind jetzt 6 und 9 an der Stelle. Ich glaube, da ist es noch sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr offen. Ich glaube, die Entwicklung geht dann so zwischen 10 und 14 los in bestimmte Richtungen und hängt, glaube ich, von unterschiedlichen Themen ab. Meiner Meinung nach, und das ist meine Theorie, die ist jetzt nicht bewiesen, muss man auch sagen, ist, dass das damit zusammenhängt, dass sich die Peer Group verändert. Also die Kinder bis zu einem gewissen Alter richten die sich noch nach den Eltern aus und irgendwann dann nicht mehr, spätestens mit Anfang der Pubertät. Und dann sind es andere Personengruppen, Sachen, nach denen sich die Kinder ausrichten. Und das ist, glaube ich, durchaus dann so geframed, dass die Interessen in bestimmte Richtungen abbiegen. Und jetzt zurückzukommen auf uns, mir ist ein großes Anliegen, dass wir gleiche Möglichkeiten und faire Möglichkeiten für alle bieten. Da schließe ich jetzt gar nicht Jungen und Mädchen nur mit ein. Da geht es noch um andere Themen bei uns im Bereich. Es geht um Leute mit anderen kulturellen Hintergründen. Ja. Da geht es um Menschen mit Beeinträchtigung und. Und unser Job ist es, noch viel mehr in der Forschung, da gleiche Chancen und gerade auch Aufstiegschancen für alle zu bieten. Und das tun wir so gut wir können. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit den einzelnen Fächern. Ich habe auch den Eindruck, dass die anwendungsbezogenen Fächer, die vielleicht eher auch, sagen wir, mit gesellschaftlich sinnstiftenden Themen zusammenhängen, durchaus attraktiver sind dann für junge Frauen und für Mädchen. Wir machen jetzt eine Arbeitsgestaltung zum Beispiel, Mensch-Roboter-Kollaboration. Und ich habe, seitdem ich angefangen habe, ist bei uns am Lehrstuhl sind immer 50% weibliche Mitarbeiter dort. Und ich habe auch mehr Promotionen für Doktorinnen gemacht bisher. Es wird sich auch nicht ändern in absehbarer Zeit. Und es sind ganz, ganz fantastische junge Frauen, auch die jungen Männer, ja, die abgehen. Und keiner von denen hat jetzt wirklich Probleme, irgendwo einen Job zu finden. Und keiner hat Probleme, sich da durchzusetzen. Aber das ist halt auch ein Thema. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, wenn man halt so einen Bias drin hat in einem Bereich, dann muss man den auch aktiv adressieren, dass der sich irgendwo auswächst. Ja? Also wenn man jetzt irgendwo 10 Männer hat in einem Bereich und dann kommt die erste Frau rein, dann hat dies natürlich logischerweise schwerer als die zweite und die dritte. Andersrum genauso in einem Bereich mit nur Frauen oder nur Deutschen oder nur Leute, die profimäßig Rennrad fahren, dann als Hobby hat sich der oder diejenige von außen kommt schwerer. Und das muss man adressieren und ich glaube, da muss sich auch jeder, der da irgendwo eine Rolle spielt, bewusst sein, dass man echt die Leute fair und gerecht behandelt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, Gerechtigkeit heißt auch nicht Gleichheit. Also das heißt nicht, dass man jeden gleich behandelt. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, in so einem Bereich dann, sagen wir, aktiv bestimmte Sachen zu adressieren und zu fördern.
Ja, das ist ein spannendes Thema, das du ansprichst, weil bei uns als Hilfsorganisation auch die Geldgeber, die Großen, und ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen, wollen natürlich, dass wir jetzt die Gruppe, mit der wir gerade arbeiten, bleiben wir bei der Ukraine, wir haben das als Beispiel gehabt, schon gleich behandeln in dem Sinn, dass also jeder etwas bekommt von einer Hilfslieferung. Wenn es jetzt ein Entwicklungsprojekt ist, CARE hat zum Beispiel Millionen von Menschen, vorwiegend Frauen und Mädchen, aber nicht nur, etwa 75-80% Frauen und Mädchen, das heißt Village Saving in Loan Groups, das sind Spargruppen in entlegenen Gebieten für Menschen, die keinerlei Zugang zum offiziellen Bankensystem haben, weil sie einfach schlicht und einfach zu arm sind. So, das ist jetzt ein sogenanntes Entwicklungsprojekt und da hast du natürlich eine gewisse Anzahl an Menschen, die in diesen Gruppen extrem erfolgreich agieren, wo sich dann quasi mit der Gleichheit ein bisschen aufhört. Und das ist dann ein Missing Link, auch für andere Organisationen. Das ist etwas, was wir intern sehr, sehr viel diskutieren und uns anschauen. Was machen wir dann als nächsten Schritt für die, die wirklich kurz sind und die wirklich größere Chancen haben? Ja, weil die Geldgeber zahlen natürlich in erster Linie immer die Basics. Ja, und aber wenn man als Organisation relevant sein möchte, und das führt mich zum nächsten Thema, dann muss man auch für die nächsten Schritte sorgen und muss also schon auch Programme anbieten für diejenigen, die dann halt selber sehr ehrgeizig sind, einfach sehr, sehr gescheit sind und halt auch Chancen wirklich umwandeln wollen. Jetzt haben wir gesagt, dass die MINT-Berufe in Österreich sich relativ gut entwickeln und das dauert halt eine Zeit und das ist sehr gut. Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen natürlich diese neuen Technologien auch in unseren Länderbüros und auch den Partnerorganisationen, und das soll das ja auch zur Anwendung kommen. Wenn man sich jetzt anschaut, dass von der Weltbevölkerung, ich zitiere jetzt Zahlen von, das sind Schätzungen, die die Internationale Fernmeldeunion macht, also weltweit, und das vergisst man gern in der Tech-Begeisterung, haben 32% der Menschheit keinen Zugang zum Internet. 32%, das sind etwa 2,6 Milliarden. Das ist etwas, was schon erstaunlich ist, oder? Nämlich gar
nicht. Das ist viel. Ja. Also die genaue Zahl kannte ich jetzt nicht. Verwundern tut es mich auch nicht. Auch die Welt ist nicht gerecht. Also die ist weder gerecht noch gleich. Und ich glaube, so eine Zahl kann man sich aus zwei Blickwinkeln anschauen. Zum einen in Richtung einer Basisinfrastruktur. Und ich glaube, in die hat sich das Thema Internet entwickelt über die letzten Jahre. Insofern ist es, ich denke, auch gesellschaftliche Aufgabe, diese Basisinfrastruktur und den Zugang dazu zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite kann man sich es auch angucken, ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze aufgelöst ist. Da wird mich mal ein bisschen der Hintergrund interessieren, ob ich jetzt, also wer in dieser Personengruppe drin ist und ob ich jetzt jedem dieser Personen den Zugang überhaupt geben müsste. Ja, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ein achtjähriges Kind Zugang zum Internet braucht und manchmal auch nicht bei einem 80-Jährigen.
Das wird ja heftigst auch in unseren Breiten diskutiert. Es gibt ja Länder, die die sozialen Medien schon einschränken. Australien, Rumänien, glaube ich, haben das gemacht, wird heftig diskutiert. Ich würde sagen, dass etwa, ich habe mir auch angeschaut, wie viele Frauen geschätzt keinen Zugang zum Internet haben. Und das ist eine ähnliche Zahl, also die Hälfte von denen gesamt, 1,3 Milliarden, 35% der Frauen weltweit haben keinen Zugang zum Internet. Und das ist natürlich schon etwas, was einen hindert, auch zum Beispiel in entlegenen Gebieten. Die Gegenden, wo Verbindung da ist, konnten während Covid ihre ganzen Programme, Schulungen und alles aufrechterhalten. Die, wo das nicht ist, hat CARE und wahrscheinlich auch andere mit einem Tool gearbeitet, das heißt Talking Book. Das ist wie so ein digitaler Kassettenrekorder, wo du die ganzen Sachen draufspielst und die Leute hören sich das dann an, wo immer sie wollen, mit Batterien. Ja, kann man natürlich machen, ist ziemlich aufwendig. Es zeigt aber schon ein bisschen, wo es hingeht, wenn wir jetzt davon sprechen und die großen Tech-Konzerne wollen ja die ganze Welt irgendwie bearbeiten. Also die digitale Kluft ist keine Erfindung von irgendjemand, sondern das wird einer der neuen Indikatoren, wer teilhaben kann an vielen Dingen auf der Welt und wer halt nicht. Und das ist Das betrifft auch die europäischen Länder teilweise. Ich meine, ich denke nur an die Diskussionen in Deutschland von Glasfaserkabelausbau, wo man sich ja manchmal denkt, das gibt's ja nicht. Also dass die Lokomotive der Europäischen Union kämpft mit Glasfaserausbau. Das geht so weit, dass viele Senioren und Seniorinnen von Spanien bis Österreich sagen, sie wollen kein Telebanking machen, sie wollen auf die Bank gehen. Also das sind schon Themen, die uns alle betreffen, aber ein großer Teil der armen Weltbevölkerung wird halt von Haus aus abgeschnitten von vielem, und das wird man sich auch wirtschaftlich auf lange Sicht nicht leisten können. Wie siehst du das, Sebastian?
Also dem kann ich eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Und wie gesagt, das ist eine Basisinfrastruktur, und ich denke, das ist gesellschaftliche Aufgabe jedes Nationalstaats. Und wenn Nationalstaaten das nicht leisten können, dann über internationale Organisationen das Ganze auch zu ändern. Ja, ähnlich wie es mit Straßen war oder mit Schienen oder mit der Kanalisation und Wasserversorgung vor Jahrzehnten, so ist es heute mit dem Thema, mit dem Thema Internet da. Da habe ich volle Zustimmung. Bei der Ausprägung, ich glaube, da wird es dann durchaus ein bisschen komplexer dazu, ob wir diese Aufgabe nun Privatunternehmen überlassen sollten und vielleicht auch noch aus Regionen, wo nicht sichergestellt werden kann auf lange Sicht, dass diese Privatunternehmen vielleicht nicht auch andere Interessen dann mitverfolgen. Da bin ich eher skeptisch und da habe ich eher ein bisschen Angst, das muss ich auch sagen.
Ja. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit kommt ja da auch wirklich zum Zug, weil man kann ja nicht verschweigen, dass also die Anwendungen von KI, also ein Vielfaches an Energieverbrauch, also eine reguläre Google-Suche, die es ja praktisch gar nicht mehr gibt, weil ja überall Gemini im Hintergrund tätig ist. Also wir werden, ob wir es wollen oder nicht, wir werden mehr Energie brauchen in Hinkunft, und die Energie für diese ganzen Digital Farms, wie es ja jetzt schon heißt, sollte idealerweise aus nachhaltiger Energie kommen.
Genau.
Was auch nicht immer gegeben ist.
Na, gar nicht. Und das ist auch ein Thema, was uns sicherlich noch die nächsten 20 Jahre betreffen wird. Auch in einem kleinen Land wie Österreich ist es ja eben nicht so, dass wenn ich mehr Kapazität durch die Erneuerbaren bringe oder rechnerisch durch die Erneuerbaren meinen Energiebedarf decken könnte, dass das an jedem Tag, in jeder Stunde der Fall ist und auch an jedem Ort dazu. Und die Themen, die da massiv auch an Arbeiten, an Invest und Ressourcen verschlingen werden, wie das Thema Netzausbau, zum Beispiel Energieflexibilität, Demand-Side-Management, also die Anpassung der Nutzung an die Verfügbarkeit von Energie, die haben gerade erst begonnen. Also das dauert sicher noch 20 Jahre, und in der Übergangszeit haben wir halt, glaube ich, einen Peak in der Energienutzung, der global nicht von den Erneuerbaren aufgefangen wird, sondern eher von Kohle. Und da können wir noch über Atom diskutieren, auf welcher Seite das steht. Meines Erachtens sicherlich nicht eins zu eins vergleichbar mit erneuerbaren Energien. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch bei KI den Weg gehen werden, wie bei vielen anderen Technologien, dass sie halt mit der Nutzung dann wesentlich effizienter werden. Und auch da gibt es ja auch tolle Arbeiten, unter anderem auch aus Österreich, zu Algorithmen, die viel energieintensiver, ähnlich performant oder sogar besser sind als das, was aktuell in den großen LLMs dort drin steckt. Da bin ich Technikoptimist genug eigentlich, um da auch einen Weg zu sehen, der wesentlich energieeffizienter ist als sonst.
Jetzt arbeitest du ja auch in der Eigenschaft als Uni-Professor sehr viel mit jungen Menschen. Und ich habe vorige Woche mit einem deutschen Kollegen von dir, mit dem Professor Heck, gesprochen. Und der hat gesagt, es ist ein bisschen frustrierend, was er seinen Studenten sagen kann. Also er ist nicht zufrieden mit dem, wenn er sich anschaut, wie Umweltschutz, wie das Nachhaltigkeit, wie das alles umgesetzt wird. Da ist er eigentlich enttäuscht, dass er den jungen Leuten nicht mehr sagen kann. Und aus diesem Antrieb heraus hat er dann dieses Renaissance-Afrika-Projekt, dem mein eigener Podcast gewidmet ist, geschaffen. Wie geht's dir zum Abschluss mit den Jugendlichen, mit denen du arbeitest? Hast du da einen positiveren Blick? Verstehen die bei aller Technikbegeisterung, wie wichtig die Nachhaltigkeit ist? Und sehen die auch selber, ja, wir sind in einer Transition, in einer Transition, aber das können wir hinkriegen, wenn wir uns auch die Zeit nehmen, die es halt dauert. Wir werden nicht von heute auf morgen alles auf nachhaltige Energie umstellen können, leider. Wie schaust du da in die Zukunft zum Abschluss? Gibt es da ein positives Statement von dir?
Also ich bin da sehr optimistisch eigentlich. Also ich glaube, dass jetzt die Alten über die Jungen schimpfen, habe ich mir sagen lassen, war schon in der Antike so und hat sich, glaube ich, über die letzten überschätzten Jahrhunderte nicht geändert. Und mir würden auch ein paar Anlassfälle einfallen. So ist nicht. In Summe bin ich aber großer Fan eigentlich unserer Studis, auch nicht nur an der TU. Wir haben ja auch an der Fraunhofer jede Menge Studis, studentische Mitarbeiter oder Absolventinnen von anderen Unis dabei. Das sind tolle Leute, und die verstehen zumindest im Laufe eines Studiums, dass es da nicht darum geht, also auch darum geht, positiv abzuschließen, aber darum geht, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie in den nächsten 40 Jahren benötigen, um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein und unsere Gesellschaft zu gestalten. Und spätestens da, und manche kommen mit dem Mindset, bei manchen macht es Klick, bei den allerwenigsten macht es nicht Klick während des Studiums, spätestens da sind die sehr, sehr empfänglich und sehr, sehr aktiv in diesen Bereichen, sowohl Digitalisierung als auch Richtung Nachhaltigkeit. Das ist das eine. Das andere ist, muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, ich versuche unpolitisch zu sein, gerade auch an der Technischen Universität, aus einem einfachen Grund, weil ich auch nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Ich habe auch eine eigene Meinung, die kennen meine Studis in der Regel schon. Ich bin aber sehr argumentationsfreudig und immer auch bereit, bei guten Argumenten im Zweifel die Hände zu heben und zu sagen, jetzt habe ich verloren, jetzt habt ihr recht. Und so ähnlich ist es auch, glaube ich, bei vielen Bereichen in Richtung Nachhaltigkeit. Ich weiß aktuell nicht, ob die richtige Lösung die ist in Richtung, Klimaneutralität, Energie und Ähnliches, die Österreich verfolgt. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Wissenschaft, dass man diese Positionen hinterfragt, gerade vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise und der Wettbewerbsfähigkeit. Das kann uns ganz, ganz böse in ein paar Jahren dann einholen, wenn wir viele Sachen vielleicht gar nicht mehr können, die wir jetzt halt aufgegeben haben, beispielsweise, weil die Energie so teuer ist. Und das ist dann auch wichtig, auch diese unangenehmen Wahrheiten anzusprechen. Ja, also Nachhaltigkeit ist cool und ist auch ein Stück weit ein bisschen Mindset und ein Thema, wo man sein ganzes Leben reinliefern kann. Auf der anderen Seite sollte man, glaube ich, auch verstehen, dass es noch andere Seiten gibt dazu. Und wir sehen das aktuell, um nochmal ein unangenehmes Thema anzusprechen an der Stelle, Richtung Nachhaltigkeit auf der einen Seite und Investitionen und Aktivitäten in Richtung Verteidigungsforschung in Österreich.
Ja, das stimmt.
Es ist unglaublich schwierig, da den richtigen Weg zu finden und den auch wirklich vor sich selber zu rechtfertigen und vielleicht vor seinen Kindern und Enkeln. Und das ist unsere Aufgabe, nicht das zu wissen, weil ich weiß es nicht, ganz ehrlich, aber es ist unsere Aufgabe, da Leute auch ein Stück weit mit zu informieren und zu formen, die das mit uns allen gemeinsam gestalten.
Also ich finde das unheimlich nicht nur sympathisch, sondern auch richtig, dass man als hochgebildeter Mensch sagt, ich weiß es nicht, aber aus einem konstruktiven Dialog kommen ja durchaus sehr viele Lösungsansätze heraus. Als nur als Anmerkung, die Umweltverschmutzung, die durch Kriege erzeugt wird in Gegenden wie dem Nahen Osten, Syrien, in der Ukraine, tagtäglich, wird enorme Kosten nach sich ziehen und Schäden, die jahrzehntelang vorhanden sind, im Boden, im Wasser. Das sind eigene Podcasts, die wir dazu gemacht haben, weil darüber wird sehr wenig eigentlich gesprochen und nachgedacht, wie nicht nachhaltig alles ist, was mit Waffen zu tun hat. Das Zweite ist, dass man dass die Generationendebatten, das kenne ich selber noch, wie ich maturiert habe, haben alle gesagt, die 5 Jahre vor mir maturiert haben gesagt, naja, das Niveau, das wird immer schlechter. Also das ist ongoing, dass immer die ältere Generation glaubt, sie sind besonders gescheit im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches, aber wichtig ist, dass die Generationen miteinander auch im konstruktiven Gespräch bleiben und voneinander und miteinander einfach die Welt lebenswerter machen. Und die Aufgabe, du hast jetzt sehr schön die Aufgabe vom Fraunhofer Institut und von der TU Wien und die nicht unpolitische Aufgabe, die Care hat, obwohl wir uns nicht politisch äußern, aber wir arbeiten natürlich mit Steuergeldern weltweit. Aber unsere Aufgabe ist es, und ich hoffe, dass das Gespräch dazu beigetragen hat, da auch Verständnis zu schaffen, möglichst vielen Menschen, die in absoluter Armut und in der Stufe darüber leben, und das sind einfach viele, viele Millionen auf der ganzen Welt, nicht nur Katastrophenhilfe mit den modernsten Mitteln zugutekommen zu lassen, sondern auch zu schauen, dass die digitale Kluft nicht noch viele Menschen wieder wegbringt aus dem globalen Wirtschaftssystem, aus der globalen Teilhabe. Und die kann kulturell sein, die kann wirtschaftlich sein, die kann sozial sein. Und das ist eine der Herausforderungen, denen sich Organisationen wie Care in der Zukunft stellen müssen, um relevant zu bleiben. Vielen Dank, Sebastian Schnund. Das waren spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft, der Forschung und vor allem der angewandten Forschung. Vielen Dank, dass du unser Gast beim Care in Action Podcast warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
Großartig. Und alle lieben Hörer und Hörerinnen wissen, uns gibt es wöchentlich auf allen großen Podcast-Plattformen. Für ein Like sind wir dankbar, für eine Weiterempfehlung auch. Aber in jedem Fall hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute und ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.